weh denen sich verlassen auf Rosse. Das hat mich auf die, mir dieses Lied, das wir zu Anfang gehört haben, in Erinnerung gebracht. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist werden die Dinge bewältigt und erledigt. Not by might, not by power. Nicht durch Heer oder Kraft. Wir denken dann oft, was muss ich noch machen, was kann ich noch tun, damit diese Situation sich verändert? Und dann habe ich plötzlich so Berge von Problemen vor mir. Und auch da hieß es in dem ersten Lied, solche Berge, die fege ich beiseite. Kurz vorher bei Jesaja ist mir so ein herrliches Wortspiel aufgefallen. Jesaja 30, also die Lesung heute war Jesaja 31, bei Jesaja 30, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark. Aber ihr habt nicht gewollt und spracht, nein, sondern auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Darum werdet ihr dahin fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten, darum werden euch eure Verfolger überrennen. Wir denken oft so viel. Und wir planen oft so viel und wir glauben unbedingt, was tun zu müssen. Ich habe jetzt schon mehrfach im Lotto gespielt. Ich gestehe immer dann, wenn der Jackpot richtig hoch ist. Ansonsten würde ich nie im Lotto spielen. Und ich habe da auch ein ganz hehres Ziel bei. In unserer Gemeinde gibt es so viele, die daran verzweifeln, dass das Gelände, das wir gekauft haben und der Bau, den wir dann da drauf gesetzt haben, so viel teurer wurde. Uns an die Grenzen unserer finanziellen Leistungsfähigkeit gebracht hat. Da würde ich gerne das Geld im Lotto gewinnen und dann machen wir das eben. Ist doch ein hehres Ziel, oder? Es ging ja schon so weit, dass ich sagte, also wenn ich jetzt den Jackpot mit den 42 Millionen kriege, das ist ja viel, viel mehr als das, was dieser blöde Bau kostet. Was könnte ich alles Tolles für den Herrn mit diesem Geld machen? Oder wieder einmal mich selbst in einem schönen Licht betrachten können? In einem Andachtsbuch des amerikanischen Pastors Pete Scacero habe ich gelesen, wenn ich stille werde, weicht meine zwanghafte Treue. Und gemeint ist damit jenes Beschäftigtsein, das Hilary von Tours ein gotteslästerliches Bestreben, Gottes Arbeit für ihn tun zu wollen, bezeichnet. Wenn ich stille werde, weicht meine zwanghafte Treue der Reue. Aber ich möchte doch so gerne. Ich möchte doch nur. Und einer muss es doch tun und ich kann es doch, oder? So hat auch ein Petrus so manches Mal vor mir schon gedacht. Mit Feuereifer, mit einem brennenden Herzen für Jesus. Aber er war auch impulsiv, stolz, verhielt sich oft unreif und widersprüchlich. So ganz ich. Als Jesus den Jüngern erzählt, dass er nun bald nach Jerusalem gehen und dort angeklagt und sogar getötet wird, will Petrus ihn davon abbringen, mit dem Ergebnis, dass Jesus ihm zuruft: Geh weg von mir, du Satan. Jesus, so sagt Pete Scazzaro, führt Petrus zu einer Kreuzigung des Eigensinns, damit er das wahre Leben und die Kraft der Auferstehung erfahren kann. Für heute in den Lesungstexten steht auch bei Hebräer 2, Vers 1, darum sollen wir umso mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Es hat in der Bibel schon so viele kaputte Typen wie mich gegeben. Übereifrig, voreilig, vorpreschend, wie dieser Petrus, ohne abzuwarten, wie Jesus sein Reden fortführt oder beendet. Ich habe verstanden, ich mache dann schon mal. Oder es gab diesen Stammvater Jakob. Da wollte ich eigentlich vor der Predigt das in der Lesung haben, aber ich fasse da mal ein bisschen zusammen. Jakob, Stammvater Abraham, Isaak, Jakob. Der Name Jakob bedeutet Betrüger. Ihr werdet euch daran erinnern, wer nicht, den bringe ich kurz aufs Pferd. Jakob hat seinen Bruder Esau um den Segen des Vaters betrogen, ein Pott Suppe. Gut, also wenn Esau das für ein Pott Suppe hergibt, aber das Ansinnen von Jakob war trotzdem deswegen nicht besser. Er hat sich den Segen des Vaters erschlichen zum Nachteil seines Bruders Esau und dann hat er sich aus dem Staub gemacht, aus Angst vor Esau. Und blieb aus Angst auch ganz viele Jahre verschwunden. Auch weil er sich verliebt hat in eine Frau, die ihm versprochen wurde, wo er dann 7 Jahre verarbeiten musste. Und dann hat er die falsche untergejubelt gekriegt, dann hat er nochmal 7 Jahre gearbeitet, um dann doch seine große Liebe zu kriegen. Alles Vorgeschichte, alles vorgeplänkelt. Denn dann hat Gott ihm aufgetragen, geh zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun, hat Gott zu Jakob gesagt. Geh zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Und er geht. Aber kurz vorm Ziel, bevor er den Jordan, den Grenzfluss wieder überschreitet, kriegt er Schiss. Also er schickt dann schon mal so ein paar Dienstboten zu Esau und sagt, unser Herr, dein Bruder, der kommt zurück. Und Esau schickt die zurück zu Jakob mit der Bemerkung, ich komme dir entgegen mit 400 Männern. Was hat er zu bedeuten? Der haut mich. Und wahrscheinlich haut er mich kurz und klein und vielleicht sogar tot. Ich schicke dem Mann ein Geschenk. Ich lese euch mal vor, was Jakob unter Geschenk versteht. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen. 40 Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Na, das nenne ich mein Geschenk. Und das dreimal schickt er vor sich her in Abständen, damit Esau doch möglichst ein bisschen besänftigt wird mit seinen 400 Leuten und ihn nicht totschlägt. Aber warum das Ganze? Hatte Gott selbst ihm nicht gesagt, geh zurück, ich will dir wohltun? Wieso hat Jakob Angst? Weil er sein eigenes Vergehen und sein eigenes Versagen kennt. Aber Gott hat doch gesagt, wieso dann die Angst? Scheint in der Familie zu liegen. Schlechtes Gedächtnis. Siehe Abraham. Gott hat Abraham Großes versprochen und er gibt seine Frau Sarah als seine Schwester aus Angst, dass der Pharao ihn tötet, weil er diese wunderschöne Frau gerne hätte. Wie konnte Pharao Abraham töten, bevor sich das Versprechen Gottes erfüllt hatte? Woher also diese Angst? Die Geschichte mit dem Jakob geht ja noch weiter. Jakobs Kampf am Jabbok, einem Nebenfluss des Jordan. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn, Jakob, nicht überwinden mochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er, der Widerstreiter Jakobs, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Und er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben errettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging die Sonne auf und von da an hinkte er an seiner Hüfte. Daher essen die Israelis nicht das Muskelstück aus dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs berührt hatte. Seitdem humpelte Jakob jetzt mit dem Namen Israel. Und gerade deshalb ist dieser Jakob mit seiner Geschichte so allgemeingültig und so ein Spiegel meiner selbst. Sein ganzes Leben lang war Jakob dieser Betrüger stur und weigerte sich, jemandem zu vertrauen, selbst Gott. Erst am Jabbok überwindet Gott den Jakob und verändert ihn von Grund auf. Und darum bekommt er einen neuen Namen und eine neue Freiheit, so zu leben, wie Gott es sich gedacht hat. Aber seitdem humpelt er. Ist vielleicht doch so eine ständige kleine Erinnerung notwendig? Was ist meine Verwundung, die Gott mir zugefügt hat? So als ständige Erinnerung. Ist es das, dass er mich mit meinen Finanzen doch ziemlich eng hält? Als ich mit Geld um mich schmeißen konnte, habe ich nicht nach Gott gefragt. Er hat mir auf ziemlich schmerzliche Weise beigebracht. Hey, das, was du da alles planst und tust und machen willst, das taugt alles nicht. Seitdem muss ich auf meine Familie aufgucken, drauf gucken und aufpassen. Es reicht immer gerade so. Aber es reicht. Wofür brauche ich das Geld für übernächste Woche heute? Das Geld für übernächste Woche brauche ich übernächste Woche. Vielleicht kriege ich ja auch deswegen nicht den Millionengewinn, weil er mich besser kennt als ich mich selbst. Ich nehme mir vor, was ich mit den 42 Millionen alles Tolles machen kann. Aber er wird wissen, was ich dann machen würde. Ich würde doch so gern. Und es ist doch für den Herrn. Ist Eitelkeit mein Humpeln? Ist Stolz mein Humpeln? Auf jeden Fall aber hat Gott auch mich verändert. Und er hat mir gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott hat mich überwunden, meine Eitelkeit und meinen Stolz zumindest stark reduziert. Der alte Armin taucht leider von Zeit zu Zeit doch immer wieder mal ein ganz klein wenig, hoffe ich nur, aus der Versenkung auf. Und ich bin dankbar, wenn ich das merke. Hey, so warst du mal, so willst du nicht sein, nicht mehr. Das Vertrauen hat die Oberhand gewonnen. Stimmt, ich würde gerne dieses und jenes und auch den Lotto gewinnen, ging für mich in Ordnung. Aber du, Herr, du weißt, was ich brauche und was überhaupt gebraucht wird. Ob dieser Lottogewinn gebraucht wird. Vielleicht hat er schon längst in der Hinterhand ein ganz neues Gemeindemitglied, das im September nächsten Jahres bei uns Mitglied wird und sagt, ach, das habe ich doch über. Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Ich muss nur wissen, wo denn mein Mitwirken dabei gebraucht wird. Ein großer Effekt in meinem Leben trat ein, als ich im Epheserbrief das Kapitel Epheser 6 über die Waffenrüstung Gottes zum wiederholten Mal las. Und plötzlich brannte sich eine Zeile mir richtig ins Herz. Zuallererst aber, steht dort, zuallererst aber nehmt den Schild des Glaubens. Die Waffenrüstung ist toll, die beinhaltet alles, was man braucht. Auch das Schwert des Wortes, dass wir gegen Satan kämpfen können. Aber zuallererst nehmt den Schild des Glaubens, weil unter diesem Schild könnt ihr euch verbergen und verstecken vor den Angriffen des Satans, bis ihr stark genug seid, das Schwert des Wortes auch richtig zu führen. Wenn wir auf den Schild des Glaubens verzichten, weil wir darauf vertrauen, das Schwert, da bin ich stark genug mit, da haue ich dem aber, haben wir schon verloren. So ein Schwert habe ich mir als 12-Jähriger aus Holz gebastelt. Da war ich Prinz Eisenherz-Fan und hatte das singende Schwert und ich war unbesiegbar. Das funktioniert in diesem Kampf nicht. wenn wir nicht den Schild des Glaubens nehmen und darauf vertrauen, dass dieser Schild uns schützt. Durch diesen Glauben und dieses Vertrauen hat sich vieles schon geregelt. Teilweise, als wäre es von ganz alleine so gekommen. Aber wir wissen es natürlich besser, oder? Jetzt komme ich zur eigentlichen Predigt. Ich möchte euch nämlich ein Lied vorsingen. Das ist auch wieder auf Englisch. Ich habe dieses Lied erst vor 5 oder 6 Wochen kennengelernt oder gefunden, oder es hat mich gefunden und ist zu meiner persönlichen Hymne geworden. Es gibt Zeiten, da höre ich dieses Lied im Auto 10-mal hintereinander. Und ihr werdet verstehen, dass dieses Lied eigentlich die Predigt ist.
I am healed when I'm